Hallo, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute starten wir mit unserem Medienschwerpunkt und wie Medien unsere Zukunftsperspektive beeinflussen. Doch für den Blick in die Zukunft tauchen wir erstmal tief in den Status quo ein. Denn in einer Zeit, wo es immer mehr Kommunikationswege gibt und wo die Digitalisierung scheinbar mehr Transparenz bietet, ist genau das Gegenteil der Fall. Wir werden stärker beeinflusst denn je. Tagtäglich werden wir auf Fake News ausgesetzt, ohne es zu wissen oder zu hinterfragen. Wir beleuchten, warum qualitative Leitmedien so wichtig sind und erklären auch Konzepte wie konstruktiven Journalismus und warum diese so hart durchzusetzen sind. Und wir sprechen auch ehrlich darüber, wie unser eigener Medienkonsum aussieht und geben euch Tipps, wie auch ihr bewusst auf euren Medienkonsum achten könnt. Wir glauben fest daran, dass Medienbildung und der einhergehende Medienkonsum unserer Gesellschaft ein entscheidender Baustein für die Gestaltung unserer Zukunft ist. Für positive Geschichten unserer Zukunft, für freie Meinungsbildung und vor allem für die Erhaltung unserer Demokratie. Bist du bereit? Los geht's!
Ich habe mich schon sehr auf diese Folge mit dir gefreut, Vicky. Bevor wir allerdings reinstarten, würde ich sehr, sehr gerne wissen, Vicky, was beschäftigt dich gerade?
Mich beschäftigt gerade dieser nicht vorhandene Winter. Ein wunderschöner Jänner und jetzt 10 Grad Sonnenschein, ein Februar, wie er eben nicht im Bilderbuche steht. Und ich frage mich, wie hat das damals Rudi Carrell gesungen? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ich würde eher singen, wann wird es mal wieder richtig Winter? Das beschäftigt mich gerade irgendwie sehr, weil die Leute freuen sich über das warme Wetter, aber eigentlich ist es sehr dramatisch, vor allem in so einem Land wie Österreich, wo einfach alles vom Skitourismus abhängt. Lisa, was beschäftigt dich gerade?
Mich beschäftigt gerade mein bevorstehendes Studium. In 1,5 Wochen ist es soweit. Dann beginnt das Masterstudium und das Onboarding hat schon begonnen. Es ist eine total coole Erfahrung. Mit App und Online-Learning geht schon rein und kann man sich aufs Studium vorbereiten. Und ja, Mitte März ist es dann soweit.
Es wird so cool werden, Lisa. Ich bin echt schon so gespannt, was du erzählst. Und willst du eigentlich schon verraten, was du studierst?
Das verrate ich in der nächsten Folge. Cliffhanger.
Kleiner Trigger-Alarm. Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir rein. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, wie beeinflussen Medien unsere Zukunftsperspektiven? Wir haben natürlich mit Factfulness, mit der letzten Episode schon mal reingestartet zu dem Thema, was natürlich auch so ein bisschen mit Medien zu tun hat, aber auch vor allem mit dem Thema zu tun hatte, wie wir Zahlen oder wie wir Fakten oft falsch oder wie wir oft nicht zu den richtigen Fakten kommen. Und zum Einstieg zu diesem Thema würde ich es einfach mal ganz spannend finden, wenn wir so ein bisschen erzählen, Lisa, welche Medien eigentlich wir konsumieren und wie da so unser Alltag dazu aussieht. Von, sage ich mal, Leitmedien bis hin zu Social Media. Lisa, wie schaut denn da dein Konsumverhalten aus?
Ich bin ja momentan, habe ich den Winter hinter mir gelassen und sitze gerade auf Mallorca und da war ein lustiger Moment, den ich kurz erzählen möchte. Und zwar habe ich so Lust gehabt, wieder mal auf Zeitung, so richtig offline, so eine riesengroße cool. Zeitung vor mir. Und in diesem kleinen Bergdörfchen, wo wir da gerade sind, ich und mein Mann, gibt es genau eine Trafik. Und ich bin da wirklich mehrere Tage hintereinander hingepilgert, weil ich unbedingt Die Zeit lesen wollte. Ich bin ein sehr großer Die Zeit-Fan. Und es war so herrlich, weil ich habe sie an einem Tag dort gesehen. Und dann bin ich hin und an diesem Tag keine Zeitung, keine Die Zeit. Zweiten Tag wieder. Und dann hat der Trafikant mir schon gesagt, ja, wenn sie das nächste Mal kommt, er wird sie für mich auf die Seite legen. Und ich war dann wirklich viermal dort und habe dann beim vierten Mal hat er dann von hinten hat er dann die Zeitung hervorgeholt und hat gesagt, ja, er hat sie für mich aufgehalten und jetzt darf ich sie kaufen. Es war cool. So ein schönes Erlebnis und habe dann wirklich 8,50 Euro investiert in diese Zeitung und genieße das jetzt auf der Terrasse, diese Zeitung zu lesen. Und das war einfach wieder mal ein schönes Medienerlebnis, sehr analog. Ja, was konsumiere ich sonst? Ich bin großer Fan von der New York Times App. die habe ich wirklich am Handy und konsumiere ich fast täglich. Ansonsten analoge Medien gar nicht. Also bei mir ist alles digital, logischerweise, außer ich bin im Urlaub und ich höre sehr gern Podcast. Ich höre sehr gern Lanz und Brecht. Also das ist für mich auch eine Form von Medium.
Und definitiv.
Social Media ganz reduziert. Ganz reduziert. Würde ich jetzt nicht als Informationsquelle bezeichnen, tatsächlich. Also es ist wirklich mehr ein sich berieseln lassen. Natürlich folge ich World Economic Forum und diverse Medien, aber ich würde es jetzt nicht als große Quelle sehen. Also ich nutze wirklich New York Times als Hauptmedium, manchmal Al Jazeera. Und als gute Österreicherin natürlich schaue ich auch mal auf ORF.at, aber das mache ich bewusst nach New York Times. Also ich versuche eigentlich so, was jetzt die tagesaktuellen Meldungen betrifft, dass ich mir zwei Quellen immer anschaue, vor allem wenn es große Dinge sind. Und ja, das einmal so sind die ersten, die mir jetzt einfallen oder wo ich wirklich sage, die nutze ich täglich. Wie schaut es bei dir aus, Vicky?
Ja, ich beginne vielleicht auch mal mit dem Analogen, weil dann muss ich nämlich nicht so viel eingestehen. und zwar analog, bin auch ein riesiger Fan von der Zeit und es ist für mich auch eher so ein, wenn ich mal wirklich bei einer Trafik vorbeikomme und sie dann liegen sehe, dann muss sie einfach mit. Also ich habe sie jetzt nicht im Abo und es ist dann auch, also zugegeben, aktuell liegt auch die Ausgabe, die vor Weihnachten rauskommen ist, liegt noch rum, weil ich habe nur zwei Artikel, die ich unbedingt lesen möchte. Darum liegt die auch immer noch, die liegt auch immer nur am Esstisch rum, aber ich habe mir das vorgenommen, die zwei nur zu lesen. Also man hat dann schon, ich blätter das dann immer so durch und nehme halt dann die paar Artikel vor, die ich interessant finde. Und das ist dann schon immer einfach schön in diesem, ja, einfach in einem Deep Dive da reinzulesen. Da habe ich immer irrsinnige Freude dran. Ansonsten habe ich tatsächlich ein paar Magazine im Abo, beziehungsweise bekomme von Bekannten, die beim Pressegroßvertrieb arbeiten, also herzliches Dankeschön an dieser Stelle, auch ab und an einige Magazine. Dadurch, dass wir ja viel auch mit dem Red Bull Media House arbeiten, bekomme ich halt das Carpe-Diem-Magazin auch immer noch zugeschickt. Und ja, da lese ich halt einfach so rein, hat jetzt vielleicht nicht mit klassischen Medien zu tun, aber auch da natürlich hat man natürlich auch einen gewissen Input. Ja, also ich möchte jetzt ja nicht darüber sprechen, welche Leitmedien das ich lese. Ich habe auch das Drive-Magazin im Abo und eben von den Bekannten bekomme ich auch öfters das Brand1-Magazin. Genau, und auch da ist es wieder ähnlich. Ich blätter dann einfach alles durch und schaue dann einfach, was sind die Artikel, die ich spannend finde und die ich dann einfach im Deep Dive lese. Online, gebe ich zu, bin ich gerade in einer sehr Social-Media-addicted-Phase. Hat, glaube ich, einfach auch immer den Grund, wenn einfach arbeitsmäßig mehr ansteht, bin ich auch mehr am Handy. Total unlogisch und natürlich genau das Gegenteil von gut. Aber ich bin nun wirklich einfach der klassische Instagram-Junkie und scroll die Stories durch, tap die Stories durch, scroll den Feed durch. Und habe da halt wirklich ganz die klassischen österreichischen Medien abonniert, wie den Standard, wie die Zeit im Bild, wo halt die klassischen Newsmeldungen rüberkommen. Ja. Und da habe ich natürlich jetzt auch eine New York Times dabei, da habe ich auch die Zeit dabei, die finde ich auch einfach eine schöne Social-Media-Arbeit machen. Und online lese ich dann, also im Web, lese ich dann viele Artikel immer wieder beim Standard. Da tauche ich immer wieder drauf ein. Was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, oder wo ich gerade ein bisschen mehr beginne auch, es gibt ja auch schon sogenannte Newsflancer oder wie man sie nennt. Da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein. Da gibt es eine aus Deutschland, die immer ganz gut auch zu Dingen aufklärt. Aber wer mir einfällt und noch immer wieder hängen geblieben ist, ist die Anna Wallner von der Presse. Und der folge ich zum Beispiel auf LinkedIn. Also ich muss auch sagen, ich konsumiere auch fast schon mehr LinkedIn wie Instagram. Da gibt es auch das World Economic Forum und so. Also da habe ich fast das Gefühl, dass es keine Ahnung, da habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, dass es irgendwie noch seriöser ist, wenn ich es auf LinkedIn diesen Medien folge. Und die Anna Wallner, die postet auch immer wieder wenn die Presse spannende Artikel rausbringt, neue Produkte rausbringt. Die haben zum Beispiel ja einen Podcast rausgebracht und die, ja, das ist immer ganz cool, weil die teilt immer so die Highlights und da falle ich dann mehr oder weniger immer rein und höre mir dann den Podcast an oder lese eben den Artikel dazu. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Also es ist schon ein bunter Mix. Es ist definitiv etwas, wo ich mir manchmal denke, ich könnte es vielleicht auch etwas behutsamer auswählen. Aber grundsätzlich querbeet, würde ich mal sagen.
Also du bist definitiv mehr auf Social unterwegs, Social Media, als ich. Da fällt mir natürlich gleich die nächste Frage dazu ein. Und ich habe ja eine sehr relevante Frage in dem Kontext, was natürlich auch mit der Zukunftsperspektive zu tun hat. Falschinformation. Ich gehe gleich rein ins Thema.
Fake News,
genau. Und habe da in der Vorbereitung für unseren heutigen Podcast spannende Zahl gefunden. Und zwar ist laut Statista in Europa sind 39% der Europäer, sagen, sie nehmen bewusst Falschinformationen online wahr, die bewusst eben verbreitet werden, um Schaden anzurichten. Meine Frage an dich, Vicky, wie schützt du dich vor Falschinformationen?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich jetzt einfach, glaube ich, gar nicht so 1:1 beantworten kann, weil ich in Wirklichkeit ja keine Ahnung habe, ob es Falschinformationen sind oder nicht. Aber wenn ich etwas lese, das jetzt, sage ich mal, so shocking News sind, versuche ich schon auch immer wieder mehrere Perspektiven zu bekommen oder eben unterschiedliche Medien zu dem Thema zu finden. Ja, es ist, wie gesagt, dann trotzdem finde ich in den Leitmedien meistens sehr einseitig. Ja. Also ich nehme jetzt ein ganz klassisches Beispiel. In Sölden war das, da wurde ja dann am Gletscher mit den Baggern alles Mögliche, da sage ich schon wieder gefährliches Halbwissen, wurde, aber jetzt ist es doch schon ein paar Monate her, da darf das schon wieder weg sein. Da wurde halt mit den Baggern sehr viel umgegraben, damit die Piste passt etc. Und ich folge ja da auch einigen so Naturschützer-Accounts auf Instagram und da wurde das halt super, super dramatisch dargestellt, dass das halt unterbrochen werden muss und dass halt der Skizirkus die Umwelt zerstört und dass das alles so dramatisch ist. Und ich habe dann tatsächlich einen Artikel entdeckt, wo halt auch drin gestanden ist, dass diese Schritte, da hat halt auch ein Experte gesprochen, dass die teilweise notwendig waren und einfach sogar dem Gletscher gut tun, um den Schnee wieder besser zu verteilen etc. Endergebnis, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Fakt ist. Ist es gut, ist es schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber natürlich hätte ich da versucht, da mehrere Seiten mir quasi einzuholen. Aber es ist, und dieses Beispiel zeigt es, finde ich, sehr gut auf, wirklich oft schwierig, so diese eine Wahrheit, diese eine objektive Wahrheit rauszufinden.
Absolut.
Ja. Aber wie machst du das, Lisa? Wie schützt du dich vor Fake News?
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das anzugehen. Ich glaube, es ist einfach mal das Bewusstsein schaffen, wo wir leben, also in welcher Zeit wir vor allem leben und wie sich die Medien verändert haben. Also es gibt drei große Faktoren, die wirklich die Medienlandschaft und unseren Konsum vor allem ganz, ganz gravierend beeinflussen. Und das ist die Geschwindigkeit von Medien, das ist die Masse an Informationsquellen und einfach auch die Fragmentierung. Wie du das schon gesagt hast vorhin bei deinem Medienkonsum, du nutzt unterschiedlichste Quellen oder wie wir es beide gesagt haben.
Es wird immer komplexer.
Es wird immer komplexer und dadurch natürlich auch viel, viel schwieriger, die Qualität zu bewerten, weil meine Großeltern, die haben ihr Leben lang zwei Fernsehkanäle konsumiert, ganz klar die ZIP angeschaut und dann halt diesen einen Radiosender. Und das waren die zwei Quellen, bis auf, okay, Gespräche mit Freunden, die vielleicht dazukommen. Aber diese Masse an verschiedenen Quellen, die wir jetzt einfach haben, ist riesengroß. Und ich finde da eine Quote von Noam Chomsky so super. Der ist übrigens jemand, den ich euch allen sehr empfehlen kann. Ein unheimlich inspirierender Mensch und Philosoph und hat sich extrem viel mit Medien beschäftigt, Demokratie, Kapitalismus. Und der sagt, how is it we have so much information but know so little? Hat mir ganz gut gefallen für diese Folge. Klassiker. Und das würde ich auch unterschreiben. Genau. Es ist einfach so viel Information da draußen. Und abgesehen von dem, was gerade alles passiert, dass man auch ein bisschen weiß, okay, welche Fehlinformationen bekommt man denn gerade? Also wir hören natürlich überall Fake News, Fake News, Fake News. Es gibt allerdings drei verschiedene Kategorien, wie man das auch tatsächlich einteilen kann. Und das habe ich sehr spannend gefunden, das einmal wirklich aufzudröseln. Und zwar, kennst du den Unterschied, Vicky, zwischen Desinformation, Missinformation und tatsächlichen Fehlinformationen?
Na.
Ja, denke ich mir, weil ich habe es auch nicht gekannt, also die Kategorisierung. Und also Desinformation ist wirklich diese bewusste Falschmeldung, ganz, ganz bewusst Dinge falsch darstellen. Dann die Missinformation ist quasi der Konsument, der glaubt, das ist wahr und der das wieder weitergibt. Diese Multiplikatoren fallen da rein. Und die Fehlinformation ist eine verzerrte Realität. Sprich, man verwendet nur einen Teil vom Zitat oder man cuttet das Video, so wie es einem halt besser in den Bericht
reinpasst. Das ist wie bei Stille Post.
Genau, richtig. Wie bei Stille Post, richtig. Und wir leben jetzt natürlich in einem, also alle sind vorhanden. Und ich glaube, ein riesengroßes Thema für die Zukunft, weil das ist ja auch heute unser Fokus im Podcast, ist natürlich auch die Fehlinformation und in Zeiten von AI und Content-Manipulation riesengroß. Aber zurück zu deiner Frage, wie schütze ich mich davor? Schwierig. Also ich habe jetzt auch nicht eine Antwort, aber für mich war es ganz, ganz wichtig, die Quellen bewusst zu reduzieren. Also ich habe eben mich auf ein paar fokussiert und da gibt es einen spannenden Begriff, das heißt Self-Nudging. Hast du das schon mal gehört?
Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja,
ja? Genau. Da geht es eben darum, wie man seine Online-Umwelt bewusst gestaltet, damit man eben nicht so leicht manipuliert wird oder so nicht so leicht Fake News auf den Leim geht, sprich die Push-Nachrichten reduzieren, den Home-Bildschirm wirklich aufräumen, die App-Nutzung reduzieren, weil dann kann man diesen Kanälen gar nicht so sehr verfallen oder diesen Dark Patterns, wie man es so schön nennt, diese manipulative Auswahlstruktur, die ja gang und gäbe ist bei jemanden oder Plattformen, die Fake News verbreiten wollen, die uns dazu verleitet, ungewolltes Verhalten zu machen. Zum Beispiel, wenn es verwirrende Privatsphäre-Einstellungen gibt und das haben wir, glaube ich, alle schon tausendmal erlebt, wenn man wieder auf irgendeine neue Website kommt und man weiß eigentlich nicht, wie man diese Privatsphäre-Einstellungen jetzt am besten wegdrückt oder was man da jetzt macht, weil es einfach sehr irreführend ist oder Werbung an irgendwelchen Plätzen, wo man eigentlich hinklicken will, um das wieder zuzumachen, das Fenster. Das sind alles so Dark Patterns. Und ja, also das ist eine meiner Strategien, wirklich dieses Self-Nudging anzuwenden und mir halt immer die Frage zu stellen, woher kommt die Info? Und
absolut,
man wird so leicht gelenkt und denkt sich, okay, dieser Beitrag hat jetzt irgendwie 50.000 Likes und weiß nicht, wie viele Kommentare, das muss jetzt irgendwas Qualitatives sein, aber dem ist überhaupt nicht so. Dass man wirklich sagt, okay, die Inhalte vielleicht mit 3 Likes sind viel qualitativ hochwertiger als die mit 50, weil das 50.000, weil das sind eh nur Bots, die darauf angesetzt wurden.
Ja, beziehungsweise die Medien arbeiten ja auch ganz stark. Da gibt es ja mehrere Modelle, zum Beispiel heißt das Aufmerksamkeitsmodell oder Spiegelungsmodell. Also die Medien arbeiten ja natürlich auch ganz stark und müssen sie ja auch nach dem Muster, dass sie sagen, sie nehmen auch die Nachrichten oder sie bereiten auch die Nachrichten so auf, dass sie richtig triggern. Ja, ich meine, das hat jetzt natürlich noch nichts mit Fake News zu tun, aber was jetzt zum Thema Fake News, finde ich, auch noch ganz wichtig ist, ich muss echt zugeben, ich bin froh, keine Journalistin zu sein, weil die haben es heutzutage einfach so viel schwieriger, dass sie seriöse Quellen bekommen, weil die sind schon so, so vielfältig. Das ist so riesig, wo und wie sie sich informieren, dass etwas wirklich super gut einfach recherchiert ist. Das kann kaum mehr gewährleistet werden. Vor allem, wenn man einfach in die Redaktionen jetzt blickt, ja, ist es so, die werden immer kleiner. Die ganzen Medienhäuser, die haben einfach wirkliche Troubles, dass sie nicht Konkurs gehen. Ja? Also das ist wirklich einfach gerade ein sehr brisantes Thema, wie sich die über Wasser halten auf der einen Seite, aber natürlich auf der anderen Seite, wie sie mit dieser Überschwemmung von Informationen dann trotzdem einfach den Qualitätsjournalismus noch gewährleisten können. Und wenn du jetzt eine klassische Tageszeitung bist, dann musst du oder dann bist du irgendwo gezwungen, alles abzudecken. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich fokussiere mich jetzt nur auf die paar Themen und die mache ich dann aber, ja, da gehe ich dann in den Deep Dive rein. Und ich glaube, das ist dann auch einer der Gründe, warum heute halt so Themen wie Investigativjournalismus oder wie konstruktiver Journalismus halt natürlich auch sehr selten stattfinden, weil es einfach mit ganz, ganz vielen Recherchen abgedeckt ist. Ja. Und weil du jetzt auch nochmal gesagt hast, die ganzen Notifications, ich finde das ja auch total spannend. Teilweise sind die Dinge ja automatisch am Handy eingestellt, was dann aufpoppt, irgendwelche Nachrichten, keine Ahnung, welche Quellen das oft sind. Und dann hast du in diesen Notification oder Newsfeeds hast du dann Newsmeldungen drinnen. Oder wie es zum Beispiel meiner Mama letztens gegangen ist, die ist auf irgendeiner Webseite gelandet und dann hat sie da versehentlich halt diese Notifications quasi im Webbrowser aktiviert, wo halt dann das immer aufpoppt oben. Ja. Und das ist ja halt unabsichtlich passiert, weil sie halt gedacht hat, das ist halt, wo sie diese Cookies akzeptieren muss. Und ich habe halt dann gezeigt, wie sie das wieder ausstellt. Aber es geht dann so schnell, dass man eben diese Notifications hat, wo dann eben gegebenenfalls auch Falschnachrichten übermittelt werden können. Und wenn man sich das ansieht, das gibt ja von einerseits von Reuters, aber es gibt dann auch immer ein österreichisches Projektteam dazu. Es gibt ja den Digital News Report, der einmal im Jahr rauskommt. Da gibt es ja dann auch diese Statistiken. Also es ist ja so, dass 40% aller Nutzer halt wirklich 2 bis 5 Mal am Tag das Internet zur Nachrichtennutzung verwenden. Und das ist schon viel. Ja. Klar, in Österreich gibt es natürlich eine sehr große Nutzerschaft, die mal einfach ORF.at aufmacht, ja. Das möchte ich jetzt bitte nicht verteufeln, ja, das ist völlig in Ordnung. Es ist auch gut so, dass in Österreich eigentlich öffentlich-rechtlicher TV-Sender oder halt die Nachrichten noch so einen großen Stellenwert hat. Ja, das kritisieren zwar sicher viele, ich finde es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt in andere Länder blicke oder ich sage jetzt mal, wenn ich in die USA blicke, wo Fox News total riesig ist, finde ich es sehr gut, dass der ORF einfach doch noch den Stellenwert hat, den er aktuell einfach wirklich genießt, beziehungsweise auch eine Zeit im Bild. Ja. Darf man auch nicht vergessen, die wird wirklich noch von 800.000 Menschen tagtäglich, also die ZIP2 wird nur von 800.000 Zusehern und Zuseherinnen gesehen. Ja,
da würde mich nur der Altersdurchschnitt interessieren.
Ja, der ist natürlich sicher hoch. Ja. Also das, der ist sicher wahrscheinlich bei 40 plus, aber auch da muss man wieder in Relation sein, durchschnittlicher Österreicher ist 43. Aber was sie halt sehr cool machen, ist, Zeit im Bild hat halt einfach einen super TikTok-Channel. Ja. Das haben sie wirklich geschafft. Also wirklich herzliche Gratulation an die Ambra und den Idan, die diesen TikTok-Channel machen. Und die sitzen ja beim Armin Wolf im Team und die machen das, finde ich, wirklich gut. Also ich kriege das ja mit, auch bei meiner Nichte, die jetzt 17 ist. Ja, die folgt diesem TikTok-Channel und die sagt, das ist einfach super gemacht und für sie einfach eine super Quelle. Und hat auch sehr lange gedauert, ja, weil das, da gibt es ja auch irgendwie dieses ORF-Gesetz, was dann auch wirklich gebracht werden darf auf Social Media. Also das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so unkomplex. Aber ja. Jetzt trifft dich schon wieder ein bisschen ab, weil wir wollen ja auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wie denn jetzt die Medien wirklich die Zukunftsperspektiven beeinflussen. Und vielleicht, Lisa, stell ich dir jetzt da mal einfach die Frage, wie beeinflussen den Medien, glaubst du, deine Zukunftsperspektive?
Ja, ich finde das eine sehr, sehr coole Frage. Und es ist natürlich in diesem Jahr eine höchst heiße Frage in diesem super mega Wahljahr, weil wie können wir die Zukunft beeinflussen? Natürlich auch durch Wahlen. Wir hören viel über Demokratie und wie Medien die Demokratie beeinflussen. Und heuer wählen ja wirklich, also wählt die halbe Weltbevölkerung. Also so ein Mega-Wahljahr hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und es ist ja jetzt ganz frisch, erst vor ein paar Tagen, das war, glaube ich, Mitte Februar, hat ja Meta ganz groß verkündet, dass sie den politischen Content jetzt einschränken. Ganz konkret war die Aussage, we avoid recommending political content für Instagram und die Threads-App. Und das finde ich schon ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wenn man sich die letzte Wahl anschaut, war das ein ganz anderes Bild. Da hat Zuckerberg war ganz stolz und hat gesagt, Facebook und Instagram sind eigentlich die Town Halls für politische Entscheidungen und ganz, ganz wichtige Plattformen, um sich politisch zu bilden. Und jetzt fahren sie genau den gegengesetzten Kurs. Und seit der letzten Wahl hat es ja auch extrem große Veränderungen bei Werbeanzeigen gegeben. Man kann nicht mehr politisch targeten und sie bekommen natürlich dadurch auch weniger Geld. Nichtsdestotrotz, also sie bekommen trotzdem noch $1 Million am Tag für politische Werbung. Also ganz, ganz lassen Sie sich das nicht entgehen. Aber es ist trotzdem ein Drittel weniger als zum Beispiel bei der Wahl 2020. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Wie siehst du das, diese Aussage? Weil die ist ja auch heftigst kritisiert worden, weil Meta ja politischen Content nicht weiter definiert, was das jetzt genau ist.
Ich würde auch sagen, also grundsätzlich ist es einmal ein sehr, sehr gutes Zeichen natürlich. Aber was es wirklich heißt, wissen wir natürlich nicht. Und die sozialen Medien, die dominieren ja schon, wenn man es jetzt mal wirklich auch von einer jüngeren Zielgruppe nimmt, die dominieren ja das einfach schon so, so viel, viel stärker, was den Medienkonsum betrifft, weil einfach klassische Leitmedien gar nicht mehr konsumiert werden. Das heißt, die Menschen konsumieren Social Media und da passiert die Meinungsmache und die passiert halt noch viel stärker über das, was am meisten triggert, über das, was am meisten empört, was am meisten Aufmerksamkeit bringt. Und ich glaube, man kann politische Dinge kommunizieren, ohne politisch zu sein. Das klingt jetzt irgendwie krass, aber ich glaube, da gibt es so viele Mittel und Wege. Mhm. Und Meta, glaube ich, kann da Filter setzen, was sie möchten. Das ist einfach kaum möglich. Und also was ich einfach so verrückt finde, ja, wir leben einfach in einer Zeit, wo wir wirklich einfach an alle Informationen kommen, wo so transparent Dinge dargestellt werden können. Und genau das Gegenteil passiert irgendwie, dass es noch schwieriger wird, einfach in diesem Mediendschungel wirklich, wirklich durchzublicken. Ja? Also es gibt ja diesen Begriff der sogenannten Medienrealität, weil wir halt das aus der Realität nehmen, was die Medien berichten. Und bei den Medien reden wir jetzt, wie gesagt, nicht nur von den Leitmedien, sondern alles, was wir halt konsumieren. Und das ist halt natürlich einseitig. Ja? Man kann nicht die gesamte Realität objektiv irgendwo abgebildet finden. Ja? Und das ist und das wird halt immer komplexer, dieses System, und immer schwieriger, da wirklich, wirklich durchzublicken. Ja?
Ja, absolut. Vor allem mit dem neuen Riesenfaktor künstliche Intelligenz.
Absolut. Ja. Also ich hab das wirklich schon beobachten können, dass jemand so Deepfake quasi vorgespielt hat, also eine Person quasi nachgemacht hat und die Stimme von dieser Person verwendet hat. Und das war zwar eine ältere Frau, aber die war dann so, ja, aber was der gesagt hat, oder? Das ist ja wirklich krass. Und ich dann so, das war bewusst in diesem Vortrag gefaked. Ja,
ja, die ganzen Telefonate, die vor ein paar Monaten in Österreich waren, wo dann die Kinder anrufen und sagen, sie brauchen Geld, wo es nicht mehr die klassische SMS ist, sondern wirklich die Stimme nachgemacht wurde. Und könnte auch uns passieren mit dem Podcast. Also jeder kann unsere Stimme verwenden, habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Eine krasse Zahl, die ich auch noch mit dir teilen möchte, Vicky, ist, wenn wir von Zukunft sprechen, eine Studie, die ich gefunden habe, sagt, dass 90% der Online-Information bis 2026 synthetisch sein wird. Sprich, teilweise oder komplett von künstlicher Intelligenz geschaffen wird.
Wahnsinn, ja.
Krass, oder?
Ja, ist echt krass.
Und wir sprechen jetzt darüber, wie schwierig es ist, Fake News bei regulären Medien ausfindig zu machen, wenn dann alles nur noch künstlich geschaffen wird, wird das Ganze natürlich noch viel schwieriger.
Ja, es wird noch schwieriger. Aber gerade deshalb finde ich es einfach so wichtig, dass es einfach Leitmedien gibt, dass es Qualitätsjournalismus gibt, dass diese, egal ob Wochenzeitung oder Tageszeitung, oder dass die einfach wirklich auch Unterstützung bekommen. Dass es aber natürlich dann auch noch eine Instanz gibt, ja, die dann die auch in irgendeiner Art und Weise überprüfen. Das ist ja in Österreich zum Beispiel der Presserat, ja, der kann natürlich jetzt auch immer nur mahnen, ja, die haben natürlich jetzt auch keine wirklichen Mittel, aber trotzdem finde ich den Presserat, dass das einfach eine sehr gute Einrichtung ist, dass es das gibt. Die Kronenzeitung ist da übrigens nicht dabei. Ich glaube, gibt es auch einen sehr guten Grund, warum nicht. Und was es halt in Europa auch gibt, ist, es gibt ja einerseits den EU-Verhaltenskodex, ja. Also da geht es wirklich darum, dass man sich mit diesem Kodex wirklich verpflichtet, um Desinformationen zu bekämpfen im Internet. Und es gibt auch noch quasi diesen, das ist natürlich noch ein bisschen weiter gefasst, den Digital Service Act, wo es halt um die Schaffung von einem sicheren digitalen Raum geht, wo einfach auch Grundrechte aller Nutzer halt in diesen digitalen Diensten halt geschützt werden. Also da gibt es schon einiges und es ist auch sehr gut so, aber natürlich ist es auch wichtig, diese Dinge zu bewahren, diese Dinge noch weiter zu stützen, weiter aufzubauen und einfach auch wirklich zu schauen, okay, also ich glaube halt schon auch, dass auch wenn wir immer sagen, ja, es ist ja dann alles sehr, sehr frei und es ist wichtig, Meinungsfreiheit und gerade so Thema Medien, dass das alles eben sehr weitläufig ist, aber ich glaube schon, dass wir da einfach gewisse Systeme einfach auch brauchen und Regelungen, die uns das möglich machen, weil das ist jetzt ähnlich, jetzt hole ich total aus, das finde ich jetzt ähnlich wie beim Thema Klimaschutz, ja. Wenn es das nicht in Regelungen und in Systemen gibt, wir Menschen kommen halt von selber nicht drauf. Ja? Wir haben unseren Alltag, wir haben einfach auch unser Gehirn, das tickt einfach, wie es tickt. Und das sind einfach Empörung und Shocking News, kommen einfach besser an und die Gewohnheit und der Alltag, das ist einfach so, wie es gelernt ist. Und da glaube ich, ist es einfach extrem wichtig, Regelungen zu finden. Aber genau das ist immer das, wo ich glaube, dass sich da sehr viel spießt, weil da natürlich die Politik eine wichtige Rolle hat oder auch eine wichtige Verantwortung übernimmt. Die Politik macht aber natürlich alles, dass sie die blicken halt, ja, das ist natürlich auch, finde ich, eine wichtige Kritik, die blicken halt nicht 10, 15, 20 oder 40 Jahre voraus in die Zukunft, sondern die blicken halt nur zur nächsten Wahl. Und was lässt die nächste Wahl gewinnen? Und das Ganze ist natürlich halt dann auch dieses Thema, dass die Politiker, die wollen halt oder die müssen halt erfolgreich sein und sich halt irgendwie wie Medienstars auch verhalten, damit sie halt auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und so gewählt werden.
Ja, und die ganzen, also ganz ehrlich, die ganzen Systeme, die klingen total super und klingen, haben natürlich ihre Berechtigung, aber im Alltag, wir haben gesagt, ein Riesenfaktor ist Geschwindigkeit. Und wenn eine Headline mit Fake News draußen ist und die triggert deine Mama zum Beispiel, dann ist das im Kopf drinnen und dann ist da Angst geschürt oder wird man schon beeinflusst. Also diese ganzen Gremien und so weiter, ist im Nachgang alles gut, aber der Faktor Geschwindigkeit, mit dem können die nicht umgehen. Und das ist natürlich auch was, wie du gesagt hast, Politik, auch das müssen wir uns vor Augen halten bei einem ORF und bei einer ZIP, dass das alles politisch gelenkt wird.
Ja,
und
finde ich wichtig,
das sehen wir immer richtig und das sehen wir immer vor den Wahlen und wie die Vorstände besetzt werden und wie da die Journalisten auch drum kämpfen. Und ich habe das selber auch miterlebt, weil ich habe ein Medium mitgegründet, für lösungsorientierten Journalismus in Österreich. Und wenn man sich da mal die Medienförderungen ansieht, in welche Töpfe die Gelder fließen, von welchen Quellen, ist das in Österreich extremst einseitig. Und das ist wirklich erschreckend, was in Österreich eigentlich passiert. Und wie du sagst, es ist für Journalisten, für Medienhäuser sehr schwierig, konstruktiven Journalismus zu machen, lösungsorientierten Journalismus zu machen, weil das braucht mehr Ressourcen, mehr Recherchezeit, mehr Quellen, damit das Ganze auch wirklich objektiv ist und nicht eine schnelle Headline, die man dann auch schnell in einer Instagram-Story verpackt. Also, und diese Gelder bekommt man nur sehr schwer, ohne jetzt mit Werbung das Businessmodell aufrechtzuerhalten. Also Medien und Businessmodelle ist extrem schwierig da, neutral
absolut
zu bleiben.
Aber Lisa, magst du mal kurz erklären, was Solution Journalism und konstruktiver, also lösungsorientierter Journalismus und konstruktiver Journalismus ist?
Ja, also es ist prinzipiell, geht es darum, dass man eben nicht eine schnelle Headline schaltet, sondern wirklich lösungsorientiert an Probleme herangeht und verschiedene Perspektiven aufzeigt, verschiedene Quellen darlegt. Und es ist jetzt, geht jetzt nicht darum, da jetzt alles fluffy zu gestalten, wie es ja oft bei lösungsorientierten Journalismus geglaubt wird, dass man jetzt nur über die schönen Dinge berichtet. Nein, man zeigt verschiedene Quellen auf, man zeigt verschiedene Blickwinkel auf und das unter anderem macht lösungsorientierten Journalismus aus, natürlich auch konstruktiver Journalismus. Es gibt sehr, sehr viele Qualitätsstandards für einen lösungsorientierten Artikel. Also das ist auch sehr streng, was fällt denn rein, was fällt denn nicht rein. Ich kann da relevant.news empfehlen, das ist eben das österreichische Medium. Aber es gibt auch solutionsjournalism.org, das ist eine weltweite Plattform, die ist auch super, wo man wirklich sicher gehen kann, okay, dort sind Artikel, dort sind Berichte, die sauber recherchiert wurden. Und auch eine wichtige Quelle, die ich vorher gar nicht genannt habe, also auch reinschauen und ja, eben, wie du auch schon gesagt hast, diese Headlines, die so triggern, die einfach Clickbait, diese ganzen Themen sind natürlich im lösungsorientierten Journalismus verboten, was es umso schwieriger macht, dass es auf Social Media etc. performt.
Absolut, absolut. Ja. Und die tun sich wirklich schwer, wenn du schon sagst, die kriegen kaum Förderungen, dann haben sie nichts, was triggert. Das heißt, wie schaffen es diese Medien, dass sie, ja, dass sie wirklich einfach eine Leserschaft finden? Ja. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Dabei wäre halt gerade der Solution Journalism und der konstruktive Journalism, das wäre so wichtig, dass wir das mehr bekommen, weil da sind wir jetzt wieder bei der Zukunft. Weil so bekommen wir die positiven Geschichten rein, so bekommen wir die konstruktiven Geschichten rein und so haben wir auch wirklich diese, ja, die wirklich wichtigen, guten Geschichten der Zukunft, so in Anführungsstrichen. Ja, das sind natürlich immer Geschichten aus der Gegenwart, aber das kann uns wirklich beeinflussen. Und du hast völlig recht, und das ist jetzt auch ein super Reminder für meinen Medienkonsum, dass ich da jetzt auch noch mehr einen bewussteren Blick drauf werfe. Relevant News habe ich natürlich auf Instagram abonniert, aber ist natürlich auch immer nur Social Media. Da auch mehr noch ein Deep Dive zu machen und da reinzuschauen, wer macht denn einen lösungsorientierten Journalismus, wer macht einen konstruktiven Journalismus und da auch mehr zu konsumieren, um dann auch die Beispiele zu erfahren. Weil das finde ich jetzt zum Beispiel beim konstruktiven Journalismus schon super. Da werden die Probleme aufgezeigt, aber es gibt halt dann auch schon mal, wo ein paar Ansätze unterschiedliche präsentiert werden, wie etwas gelöst werden kann oder könnte. Ja, das finde ich halt richtig cool. Übrigens, was ich da sehr, sehr spannend finde, die Zeit im Bild hat tatsächlich 2015 mal für ein paar Monate teilweise konstruktiven Journalismus ausprobiert. Und die haben sich das bewusst vorgenommen, weil auch immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel der Armin Wolf oder andere ZIP-Moderatoren in Schulen unterwegs sind, ist immer so die klassische Frage, ja, warum sind das immer nur negative Nachrichten? Und dann haben sie wirklich gesagt, na stimmt, eigentlich wäre das mal ganz gut, wenn wir konstruktiven Journalismus ein bisschen einfließen lassen. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Und dann haben sie extrem viel Kritik bekommen, dass sie einfach gewisse Dinge nicht erzählen oder gewisse Dinge vielleicht zu positiv darstellen. Weil sie haben halt dann, keine Ahnung, Bürgermeister eingeladen, die halt erzählt haben, wie sie halt das mit den Flüchtlingen gut gelöst haben. Also haben da einfach positive Beispiele aufgezeigt und dann wurden sie kritisiert, dass aber die Probleme halt nicht aufgezeigt wurden. Und das war der Punkt, wo sie tatsächlich konstruktiven Journalismus wieder gelassen haben. Weil sie natürlich sich auch ihren Zusehern und Zuseherinnen da irgendwie in Anführungsstrichen gebeugt haben. Und das ist natürlich dann immer wieder das Thema, okay, die Personen, die es gut finden, die melden sich nicht, aber die es halt schlecht finden, die melden sich halt zuhauf. Ja. Mhm. Also es ist so, ja, die Medien werden halt für die Gesellschaft gemacht, ja, und die können halt auch nicht sagen, ja, wir machen das, wie wir uns das jetzt vorstellen, weil dann gibt es halt keine 800.000 Zuseher.
Ja. Nein, aber ich glaube, gerade ein ORF und gerade ein Armin Wolf haben eine Verantwortung. Also das so einfach würde ich sie da nicht loslassen von dem Thema, muss ich ganz ehrlich
Könnt
sagen.
Könnte man jetzt dann spätestens 10 Jahre danach auch mal wieder reinbringen.
Richtig, genau. Und Platz dafür ist, und es ist schon klar, dass das nicht die Hauptnachrichten sein werden oder noch nicht, aber ein fast Monopolmedium hat eine Verantwortung und ja, es ist nicht der Topseller, aber es ist mindestens genauso wichtig und es ist für mich genau der gleiche Bereich wie objektive Medienberichterstattung. Also das ist, da darf man auch nicht drüber diskutieren. Das gehört auch, es ist ein Grundpfeiler und es ist ein Grundpfeiler der Demokratie und deshalb ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt ja schon öfter drüber gesprochen, über Medienbildung. Wie glaubst du, Vicky, müsste eine Medienbildung forciert werden?
Ich glaube, dass es einfach wirklich in der Bildung einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen müsste. Ja, einen sehr viel größeren wie jetzt. Also es ist nicht so, dass das gar nicht stattfindet, aber ich glaube, es braucht einen sehr viel größeren Stellenwert einfach in der gesamten Bildung, ja, dass das wirklich auch schon in der Volksschule beginnt. Da spielt natürlich, weil wir ja auch über Deepfake und diesen Dingen gesprochen, da spielt natürlich das Thema Cybersecurity genauso mit rein. Aber das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass uns das begleitet und das sollte auch ein Stück weit meines Erachtens auch Standard sein in unserer, wie auch immer man das gewährleisten kann, dass halt einfach genauso ältere Menschen Zugriff haben für so eine Medienbildung, dass auch Menschen wie wir da Zugriff haben und das einfach noch viel mehr Thema wird, sich da Aufklärung zu schaffen. Ja, das ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, okay, wir machen jetzt einen Kurs, den jeder Österreicher und jede Österreicherin machen muss. Das ist natürlich schwierig, aber es ist schon, glaube ich, etwas, was einfach sehr viel mehr thematisiert werden müsste generell, dass einfach Medienbildung super, super wichtig ist und einfach wirklich auch Teil, weil über das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch ja schon Teil der Demokratie ist, weil Medien sollen ja eigentlich die Demokratie erhalten, in Anführungsstrichen. Die müssen ja natürlich, oder vor allem Leitmedien müssen natürlich dementsprechend auch richtig gestaltet werden, damit das auch wirklich gewährleistet kann. Ja, das ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Da würde jetzt der Richard David Precht wahrscheinlich laut aufschreien und sagen, die Medien machen genau das Gegenteil. Aber gibt es ja auch dieses schöne Zitat, dass man Demokratie nicht hat, sondern die Macht machen. Und dieses Bewusstsein, finde ich, geht ein bisschen einher, auch mit dem Thema der Medienbildung. Wie findest du, Lisa, sollten wir das mehr forcieren, einfach in der Gesellschaft?
Ja, absolut. Also stimmt da voll und ganz zu. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es wird viel gemacht für die Jugend. Also gerade wenn man jetzt Medienbildung sucht, dann sind das meistens Beispiele für Schulen oder für Kinder. Gerade die Nutzung, wie viel soll genutzt werden. Aber was mir einfach fehlt, ist das Alter. Also wie kann man das weiterhin forcieren? Und gerade auch eine Zielgruppe wie unsere Eltern, wie können die mehr gefördert werden? Mir ist was Lustiges eingefallen, es hat ja mal den Computerführerschein gegeben vor ewigen Zeiten, wo man mal 10-Finger-System und wie das Ganze mal begonnen hat. Also so ein Format finde ich eigentlich ganz, ganz nett für Mediennutzung.
Warum nicht? Medienführerschein.
Ein Medienführerschein. Vielleicht gibt es irgendeinen cooleren Namen dafür.
Und wenn du mit Bekannten zusammensitzt, sagst du, hey, du kannst nicht mit mir über Politik sprechen, weil du hast keinen Medienführerschein. Genau, wie stellst du das vor? Ah ja, passt. Ja,
für die Nutzung, genau. Man darf nur wählen gehen, wenn man den Medienführerschein hat.
Ja, genau.
Machen wir so ein bisschen radikaler das Ganze.
Finde ich ja schon wieder einen richtig coolen Ansatz.
Ja, aber es sollte einfach Allgemeinwissen werden und gerade ja, auch wieder Bildungsauftrag an ORF und ZIP und Co. Ich glaube, man kann coole Formate schaffen, wo man Menschen beibringen kann, hey, wie kann ich jetzt ein Fake-Video, wie kann ich den Unterschied erkennen? Dann gibt es einfach auch coole Kurse, glaube ich, was man da gestalten kann. Und das kann genauso in einem für Pensionisten sein, für älteres Publikum, weil gerade die sind ja ganz, ganz oft von Fake News betroffen und sind einfach eine sehr vulnerable Zielgruppe, weil sie sich einfach nicht damit auskennen. Man kann sich selber auch testen. Ich habe eine Website gefunden, die heißt thispersondoesnotexist.com. Auch sehr spannend.
Cool. Das ist,
man muss mal reinschauen, das ist wirklich
müssen total wir die Shownotes gleich noch geben.
Banal, weil es ist einfach ein Foto von einer Person und die wurde von KI generiert. Also dass man einfach auch mal sieht, was kann KI und das kann es sehr gut. Also auch ganz bewusst, wir müssen reingehen in das Thema und sagen, es kann alles falsch sein. Macht es nicht leichter, definitiv nicht, aber das Bewusstsein dafür schaffen ist die Basis aus meiner Meinung.
Absolut, absolut. Ja, fassen wir mal zusammen. Wie beeinflussen Medien jetzt unsere Zukunftsperspektive? Lisa, hast du vielleicht ein, zwei Punkte für dich nochmal als Zusammenfassung?
Boah. ja,
wir haben wirklich sehr viele Themen mal angeteasert.
Ich glaube, es braucht
weitere Episoden zu diesem Thema, weil ich glaube, da dürfen wir noch mehr Statistiken bringen, noch mehr aufklären.
Genau. Also ich glaube eher dieses was tun, damit man fit ist. Also da fallen mir jetzt mal ein paar Punkte ein, die wir besprochen haben, einfach nochmal kurz zusammengefasst das Self-Nudging, das heißt, sich selber einfach an der Nase nehmen, wie konsumiert man Medien.
Werde ich jetzt befolgen wieder mehr.
Mhm. Super. Dann einfach sich die Frage stellen, woher kommt die Info, welche Quellen werden angegeben, wirklich wieder mal reinschauen, was ist überhaupt die Quelle, gerade bei Pop-ups, wie du erwähnt hast, am Handy. Mhm. Großer Punkt, Popularität versus Qualität, sich nicht von den Likes und den Views und den Shares ablenken lassen und sich bewusst mit Medienbildung auseinandersetzen, mal bewusst ein anderes Medium konsumieren, vielleicht einmal ein internationales, bewusst einmal nicht das Monopol ORF immer nur nutzen, sondern mal Medien auch ausprobieren, die jetzt mehr im konstruktiven Journalismus zu Hause sind. Und genau.
Absolut. Ich würde da auch nochmal dazu adden, weil du gesagt hast, wegen den eher shocking News oder empörenden News. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir uns da auch zurückhalten, wenn wir mal etwas wo sehen, ja, und da vielleicht nicht weiter recherchieren, dass wir es auch nicht weiter erzählen, weil das ist passiert auch ganz oft. Man liest es und dann sitzt man in der Gruppe beim Mittagessen. Mein, habt ihr das schon gelesen? Ja, na, total tragisch und total arg, ja.
Und genau da kann man dann reingehen, wenn man bei so einer in so einer Situation ist, dass man bewusst dann Fragen stellt, hey, was ist denn die Quelle? Woher hast du denn das? Dass man auch sein Umfeld da ein bisschen mehr sensibilisiert.
Absolut, absolut, ja. Und ich glaube, da hat einfach jede und jeder von uns irgendwo auch einen Bildungsauftrag, dass, ja, dass man da einfach mehr aufklärt, dass wir einfach wirklich Medienkonsum sehr viel bewusster macht. Und ich glaube, das ist einfach die beste Zusammenfassung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Konsumiert Medien einfach bewusster, konsumiert News-Headlines, Artikel bewusster, ja, und überlegt euch, kann das wahr sein, gibt es da mehr Perspektiven, mit was kann ich mich mehr beschäftigen? Ich verstehe natürlich, dass viele auch schon Medienverdruss haben und gar nichts mehr konsumieren, aber genau deshalb kann man dann bewusst sagen, dann gehe ich doch einfach auf ein Wochenmagazin, wo ich mehr Deep Dive habe, weil die Dinge, die tagtäglich passieren, die erreichen einen so oder so, ohne dass ich auf ORF.at schaue oder auf Social Media bin.
Perfektes Schlusswort, Vicky. Besser hätte ich es nicht sagen können. Bei mir kommt jetzt die Sonne raus und ich werde mir jetzt die Zeit schnappen und etwas lesen, ganz analog. Danke fürs Gespräch, Vicky. War sehr inspirierend.
Alles, alles Liebe. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest dir viele Impulse mitnehmen und startest, über deinen eigenen Medienkonsum nachzudenken. So, wie es auch für uns selbst wieder eine gute Erinnerung war. In den kommenden Folgen wollen wir uns noch mehr mit Medien und Bildung auseinandersetzen. Wir freuen uns, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Bis dahin, denk daran, wir machen uns die Welt
wieder, wie sie uns allen gefällt.